Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe. Morgen vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, veröffentlichte Martin Luther 95 Thesen. Ob er sie tatsächlich ans Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg anschlug, das gilt als historisch nicht gesichert. Aber mein Gast in dieser Stunde wiegt schon ein wenig den Kopf hin und her. Ich bin nämlich hier mit dem Bischof und früheren EKD-Ratsvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Huber. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Kothe.
Da war eine erste Korrektur vielleicht angebracht.
Ja, ich bin fest davon
wie gesichert ist denn das?
Ich bin fest davon überzeugt, die Luthers 95 Thesen wurden auf einem wunderbaren Einblattdruck an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen, denn die da war das schwarze Brett der Universität. Dort veröffentlichten die Professoren die Thesen, über die sie gerne diskutieren wollten. Aber natürlich hat kein Professor selber den Hammer geschwungen. Dafür gab es den Pedell der Universität. Und jeder, der Luther kennt, weiß, dass er zwar geistig ein Aufrührer, aber im Blick auf die äußere Ordnung ein ausgesprochen konsequent ordentlicher Mensch war. Und deswegen hat er selbstverständlich diese Thesen dem Pedell übergeben und der hat sie an die Schlosstür angeschlagen. Das Datum, und das ist ja noch wichtiger, kennen wir ziemlich gut und gesichert, weil er diese Thesen am selben Tag an seinen kirchlichen Vorgesetzten geschickt hat. Das war der Bischof Hieronymus Schulz von Brandenburg an der Havel. Dort bin ich heute an diesem Dom Dechant, deswegen macht mir das besonders viel Spaß, dass Luther dorthin seine Thesen schicken musste. Und außerdem schickte er sie an Kardinal Albrecht von Brandenburg, der der Haupturheber des ganzen Ablasshandels gewesen ist und der deswegen
gegen
auch
den sich ja die Thesen vor
gegen
allem
den
wenden.
Sich die Thesen richteten. Er war der Hauptadressat, anstatt zu antworten und zu sagen, sehr bedenkenswert, mein lieber Bruder Martinus, was du geschrieben hast, beantwortete er den sehr höflichen Brief von Luther mit keiner Zeile, sondern schickte stattdessen die Thesen weiter nach Rom zum Vatikan. Und Luthers Versuch, die eine Kirche zu erneuern und die Diskussion über seine 95 Thesen dafür zu benutzen, wurde von Albrecht von Brandenburg ziemlich kühl blockiert.
Bischof Huber, ich merke, es gibt ganz vieles, was wir über Luther sprechen können. Es gibt aber auch noch andere Themen, über die ich mit Ihnen sprechen will in dieser Stunde. Sie haben ein Buch geschrieben, Anfang des Jahres ist es herausgekommen. Es heißt Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung. Und was es damit auf sich hat, dazu also in der nächsten Stunde. Wir hören jetzt aber erstmal einen Musikwunsch von Ihnen. Und zwar haben Sie sich Musik von Wolfgang Amadeus Mozart gewünscht aus dem Hornkonzert. Warum Mozart? Warum dieses Konzert?
Ja, umgekehrt, über die Hornkonzerte bin ich als junger Mensch zu Mozart gekommen. 4 Hornkonzerte gibt es. Eines ist schöner als das andere. In meiner Jugend gab es einen sensationellen Hornisten, Dennis Brain, der diese 4 Hornkonzerte gespielt hat. Er ist leider bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ein Hauch von Tragik hat mich also gleichzeitig bewegt, als ich als junger Mensch diese Hornkonzerte gehört habe. Und es ist eine sehr spezielle Art von Musikliteratur, aber durch sie bin ich zu Mozart gekommen und habe Mozart zunächst einmal als den Komponisten der Hornkonzerte kennen und lieben gelernt.
Timothy Brown wurde begleitet vom Orchestra of the Age of Enlightenment. Die Leitung hatte Sigiswald Keuken und wir hörten den dritten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Hornkonzert in S-Dur. Das alles in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute mit Bischof Wolfgang Huber, ehemaligem EKD-Ratsvorsitzenden und eigentlich jetzt im Ruhestand, Herr Huber. Aber davon merkt man nichts. Merken Sie was von Ihrem Ruhestand?
Ja, ich merke, dass ich ein bisschen mehr Zeitsouveränität
habe. Aber auch nicht viel.
Ja,
oder?
Ein bisschen mehr. Ich kann mal in die Buchhandlung gehen. Ich kann mal Zeit für meine Enkel mir nehmen und etwas mit ihnen unternehmen. Aber ich bin froh und dankbar dafür, dass jeder Tag ausgefüllt ist. Ich stöhne sogar manchmal über die Reisen, wie neulich als der Sturm über Berlin tobte und ich 20 Stunden später in Berlin ankam, als ich geplant hatte. Aber auch so etwas hält einen wach und aufmerksam und hilft einem dabei, dass man am Leben teilnimmt und sich nicht in irgendeinen Sessel setzt. Insofern, Ruhestand ist für mich ein Fremdwort. Gott sei Dank.
Dann haben wir eben schon über 500 Jahre Reformation gesprochen und den Anschlag der Thesen von Martin Luther an der Schlosskirche, im Portal der Schlosskirche in Wittenberg. Wenn Sie über Martin Luther sprechen, dann hört sich das so an, als hätten Sie ihn wirklich durchdrungen, als wäre er ein Leib- und Magenmensch von Ihnen, kann man das so sagen?
Ja, unter den Reformatoren ist mir Martin Luther tatsächlich der Allerwichtigste. Trotzdem glaube ich, dass es nicht zutreffend ist und nicht richtig ist, die Reformation so stromlinienförmig auf ihn zu reduzieren. Auch publizistisch ist das Reformationsjubiläum sehr einseitig als ein Lutherjubiläum interpretiert worden. Das hat mir nicht so gut gefallen. Dazu hat im Übrigen auch viel beigetragen, dass ich die große Chance hatte, im Zuge der Vorbereitung des Reformationsjubiläums mit Hilfe der Themenjahre, die wir in Deutschland gemacht haben, daran teilzunehmen, wie der Funke auch in anderen Ländern übergesprungen ist und auch in anderen Ländern Refo 500, Refo 500 gefeiert wurde, wie die das nannten. Und das sind zum großen Teil Länder, in denen der reformierte, der calvinistische Flügel der Reformation eine weit stärkere Bedeutung hat als der lutherische. Sodass ich nur immer dazu raten kann, die Welt nicht nur aus der deutschen Perspektive und mit der deutschen Brille zu sehen und deswegen die Reformation nicht nur auf das kleine Städtchen Wittenberg zu konzentrieren, so wichtig Wittenberg für den Anfang der Reformation auch gewesen ist. Und es gibt viele, viele Dinge, bei denen der reformierte Anteil auch etwas Befreiendes und Motivierendes hat. Calvin hat zum Beispiel das christliche Leben ganz von der Dankbarkeit her interpretiert und nicht so stark von der Pflicht her. Und das ist eigentlich ein sehr guter Akzent. Er war stärker aufgeschlossen für das dynamische Element der beginnenden Modernisierung. Er hat stärker Beiträge dazu geleistet, dass dann später das Christentum sich auch mit der Demokratie verbunden hat, was keineswegs schon in der Reformation der Fall war, sondern erst wesentlich später. Also je umfassender man die Reformation anschaut, desto bunter und kräftiger wird das Bild und man braucht keine Angst zu haben. Martin Luther wird in diesem Bild immer eine kräftige und entscheidende Rolle spielen.
Sie haben zu Beginn dieses Jahres ein Buch herausgebracht, das heißt Glaubensfragen, Untertitel Eine evangelische Orientierung. Und Sie schreiben da: Im 21. Jahrhundert, ebenso wie in der Zeit der Reformation, sehnen Menschen sich danach, mit dem eigenen Leben bestehen zu können. Nur ist die Versuchung heute unglaublich größer, eine solche Bestätigung zu finden, ohne sich dabei auf den Glauben an Gott zu stützen. Das heißt, Sie beklagen ein wenig, auch in diesem Buch, es kommt an verschiedenen Stellen vor, dass unsere Gesellschaft ja das Interesse an einem gelebten Glauben ein wenig eindämmt? Oder ist das so zu verstehen, dass man sagt, es ist auch ein Verlust der Religion aus Bequemlichkeit?
Also ich bin kein Kulturpessimist und Jammern liegt mir überhaupt nicht. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass man unsere Zeit zutreffend beschreibt, wenn man sagt, sie sei durch einen fortgesetzten Glaubensverlust geprägt. Wir machen in der Mitte Europas aus bestimmten Gründen die Erfahrung, dass der Verlust von Kirchlichkeit fortgeschritten ist in den letzten Jahrzehnten und vielleicht auch noch in den nächsten Jahrzehnten weiter fortschreitet. Aber man darf nie vergessen, dass das ein sehr atypischer Vorgang ist, wenn man ihn in einem globalen Horizont betrachtet. Wir haben den lehrhaften Materialismus im Osten Deutschlands gehabt und wir haben den gelebten Materialismus im Westen Deutschlands gehabt und das kam 1990 alles zusammen und wir haben nochmal einen Entkirchlichungsschub in Deutschland in den letzten 25 Jahren erlebt, der mir sehr zu schaffen gemacht hat, gegen den ich mich als Bischof und Ratsvorsitzender der EKD gestemmt habe. Ich habe versucht, meine Kirche dazu anzustacheln, gerade jetzt auch den Kontakt zu denen zu suchen, die ihrerseits jede Verbindung mit dem christlichen Glauben verloren haben. Wenn die Kirche das nicht tut, dann schrumpft sie tatsächlich auf ein kleiner werdendes Milieu. Aber sie soll dann nicht sagen, das sei ein Naturgesetz. Auch für unsere Gesellschaft gilt, wir sind nicht etwa eine säkularisierte Gesellschaft, wie so oft gesagt wird. denn dann hätte Glaube und Religion in dieser Gesellschaft überhaupt keinen Ort, sondern wir sind eine religiös und weltanschaulich plurale Gesellschaft. Und dann kommt dazu noch die Verschiebung im Verständnis von Freiheit, die wir erleben. Mhm. Wir sind durch eine Phase der Individualisierung durchgegangen. Meine Freiheit ist das Allerwichtigste.
Ich glaube, wir sind gesagt, noch mittendrin.
Oder? Ja, kann man unterschiedlich werten. Ich glaube, den Höhepunkt hat es überwunden, aber es wird jetzt überholt durch etwas anderes, nämlich durch ein Freiheitsverständnis, das von der Machbarkeit der Freiheit geprägt ist. Die Vorstellung, wenn man die Gene beeinflusst, dann hat man genau den Menschen, den man haben will. Die kühne Vorstellung, personalisierte Medizin könne die Endlichkeit menschlichen Lebens überwinden. Lauter solche Freiheitsfantasien gaukeln uns vor, dass wir unsere Freiheit selber machen könnten. Dabei bleibt es in Wahrheit dabei, dass Freiheit bedeutet, mit den endlichen Bedingungen unseres Lebens in eigener Überzeugung und eigener Entscheidung umzugehen und nicht etwa diese endlichen Bedingungen überspringen zu können. Unser Leben bleibt kontingent. Wir verfügen nicht über den Ort und den Zeitpunkt unserer Geburt. Eltern denken zwar, sie können sich ihre Kinder aussuchen, aber noch kein Kind konnte sich seine Eltern aussuchen. Und der christliche Glaube fasst diesen Charakter unserer Freiheit wesentlich besser und wesentlich stärker als solche Freiheitsfantasien, wie sie mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt verbunden sind. Und deswegen zielt die Bemerkung, auf die Sie sich bezogen haben, auf die Auseinandersetzung über diese Fragen und nicht auf die Vorstellung, jetzt geht uns etwas unwiederbringlich verloren. Diese Art von Pessimismus ist mir wirklich ganz fremd.
Aus Johann Sebastian Bachs Sonate für Violine Solo in C-Dur war das der vierte Satz, gespielt von Gil Shaham. Und das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte von Wolfgang Huber. Was hat's mit diesem Wunsch auf sich, Herr Huber?
Ich bin fasziniert davon, was ein einzelnes Musikinstrument kann. Und diese Faszination beschäftigt mich vor allem oder hat mich überfallen, kann ich auch sagen, bei den Solopartiten und Solosonaten von Johann Sebastian Bach, einerseits für Violine und andererseits für Violoncello. Zwei Gruppen von Musikstücken, die ich einfach ganz, ganz großartig finde. Und jetzt also nicht Klavier oder Orgel, wo sozusagen ohnehin von der Art des Instruments mehrstimmig gespielt werden kann, sondern ein sogenanntes Soloinstrument.
Wolfgang Huber, wir haben eben schon begonnen, über den Glauben zu sprechen und auch ein wenig darüber, warum Menschen sich einem Glauben zuwenden oder vielleicht auch nicht. Wie war das bei Ihnen? Wann kam der Glaube an Gott in Ihr Leben oder das Interesse an evangelischer Theologie? Sie sind Jahrgang 1942, geboren in Straßburg. Als jüngster von 5 Brüdern, hatten Sie da auch ein bisschen Narrenfreiheit als Kleinster?
Also das habe ich natürlich nicht so empfunden. Im Gegenteil, ich hatte es mit 6 Erziehungsberechtigten zu tun, die alle meinten, sie könnten mir was sagen und mir klar machen, wo es lang geht. Die Freiheit war mehr eine innere Freiheit, die sich allmählich entwickelt hat. Und man muss sich ja klar machen, ich gehöre noch zu einer Generation, in der der normale Weg der Sozialisation nicht so hieß, irgendwann findet man den Zugang zum christlichen Glauben, sondern man hat ihn in gewisser Weise schon immer gefunden, weil man als Kind getauft wird und in einer christlich geprägten Familie aufwächst. Das kann allerdings auch so sein, wie es in unserer Familie war, dass das Verhältnis zum christlichen Glauben familiär geprägt und kirchlich distanziert war. Also meine Eltern sind mit uns höchst selten in die Kirche gegangen. An Weihnachten in die Kirche zu gehen, galt ganz besonders als verpönt, weil die Familie selber ein christliches Weihnachtsfest auf die Beine gestellt hat und dafür nicht auf eine Christvesper in der Kirche angewiesen war. Man sang die Lieder, das war in der Adventszeit vorbereitet. Jeweils die Jüngsten lernten die Weihnachtsgeschichte auswendig und sagten sie am Weihnachtsbaum vor. Meine Frau und ich haben das gerade in einem Buch zu Weihnachten einmal auch ein bisschen beschrieben, weil es vielen heute wie eine ferne Welt vorkommt, aber es ist nicht so fern. Es ist ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte. sodass auf diesem Hintergrund dann Schritte zu einer eigenständigen Auseinandersetzung und Identifikation mit dem christlichen Glauben kamen, durch intensive evangelische Jugendarbeit in den christlichen Pfadfindern, durch einen hervorragenden Religionsunterricht, der durch nichts zu ersetzen ist, muss ich auch heute sagen, durch die Begegnung mit einem jungen Vikar in der Konfirmandenzeit, der mir nach der Konfirmandenzeit bei einer Begegnung sagte, eigentlich könntest du Theologie studieren. Und das kam wie der Blitz vom heiteren Himmel.
Da hatten Sie noch gar nicht dran gedacht.
Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Das war nicht im Horizont dessen, was man in meiner Familie sich vorstellte, was man zu tun hätte.
Eine sehr juristisch geprägte Familie.
Ja, das ging nämlich so, falls du je Schwierigkeiten in der Schule machst, dann lernst du einen praktischen Beruf. Aber sonst studierst du selbstverständlich. Und Jura war dabei das Erste, was im Blick stand. Meine älteren Brüder haben das zum großen Teil getan. Einer hat dann gemeint, er könnte die Jüngeren damit verschrecken, dass er sagt, wenn jetzt noch einer Jura studiert, dann wird er enterbt. Was natürlich, wie ich genau wusste, juristisch Quatsch war. Und dann hatte ich plötzlich meinen eigenen Weg. Und daran bin ich auch nicht irre geworden durch Hänseleien in meinem Umfeld. Ich wusste, das ist der richtige Weg und jetzt gehe ich den Weg schon ziemlich lange und bin noch nie an ihm irre geworden.
Was hat Sie auch im Studium zunächst interessiert? Vielleicht auch zu verstehen, nicht nur woran die Menschen glauben, sondern auch warum sie glauben?
Ja, ich habe von Anfang an diese beiden Fragen nicht so auseinandernehmen können. Sie haben vollkommen recht, Glauben und Verstehen war das große theologische Thema der Zeit, in der ich studiert habe. Der großartige Marburger Theologe Rudolf Bultmann hat eine ganze Serie von Aufsatzbänden unter diesen Titel gestellt. Und das war auch das Thema meines Studiums. Den Glauben selber besser zu verstehen, das war das Faszinierende an der Theologie. Und dadurch auch besser zu verstehen, warum ich glaube und warum der Glaube als Lebensvollzug noch wichtiger ist als die einzelnen Glaubensinhalte, mit denen man sich durchaus kritisch auseinandersetzen kann, von der Jungfrauengeburt bis zur Himmelfahrt, von der Frage, wie verhalten sich eigentlich die biblischen Schöpfungserzählungen zu dem, was wir heute naturwissenschaftlich wissen, bis hin zu der Frage, wie muss man eigentlich mit den starken Bildern umgehen, in denen der christliche Glaube die individuelle wie die kollektive Zukunft zu beschreiben wagt. Also von daher gibt es von diesem Ansatzpunkt Glauben und Verstehen her für mich gar keinen anderen Zugang zum christlichen Glauben als einen Zugang in der Freiheit des Verstehens. Deswegen gehören Glauben und Freiheit für mich seit diesen ersten Erfahrungen so eng zusammen. Und dann war eben das ja im Rückblick großartige an der Zeit, in der ich zum Theologen geworden bin, dass dann schon bald seit den späten 60er Jahren die Frage Glauben und Handeln genauso wichtig wurde wie die Frage Glauben und Verstehen. Manche haben sich sozusagen ganz bei der einen oder ganz bei der anderen Seite eingeordnet. Und mir ist es so gegangen, dass für mich beides zusammengehörte. Ich bin dann nach der praktischen Erfahrung in der Gemeinde ja wieder zurückgegangen in die Theologie und habe dann einen Schwerpunkt auf die Ethik gelegt, also das Thema Glauben und Handeln ernst genommen, aber doch immer mit der Rückbindung an das andere Thema Glauben und Verstehen.
Aus Georg Philipp Telemanns Konzerto in B-Dur waren das der dritte und der vierte Satz, gespielt von der Musiker Antiqua Köln. Die Leitung hatte Reinhard Göbel und gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur, Bischof Wolfgang Huber. Sie selber spielen Altflöte, habe ich gelesen.
Wenn ich mal im Ruhestand bin, dann spiele ich sie hoffentlich
auch
wieder.
Sind Sie ja eigentlich. Also wenn Sie zwischendrin häufiger, im Ruhestand sind.
Ja, wenn ich zwischendurch im Ruhestand bin, dann möchte ich immer gerne wieder ganz intensiv Altflöte spielen. Das hat mir in meinem ganzen Leben sehr viel Freude gemacht. Es gab immer Phasen, in denen ich das nur wenig tun konnte. Und ich bin ein großer Fan von Georg Philipp Telemann, dem Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach, der unter dem Schatten der Bach-Renaissance ein bisschen gelitten hat, den ich aber für ganz großartig halte und Deswegen habe ich mir ein Stück gewünscht, in dem die Blockflöten auch zeigen, dass sie nicht so klein und piepsig sind, sondern dass sie auch wirklich mit Orchester, mit anderen Soloinstrumenten zusammen durchaus bestehen und ihre eigene Klangfarbe einbringen können. Das freut mich an diesem Stück ganz besonders.
Lassen Sie uns weiter über Ihr Buch sprechen, Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung. Da geht es auch um die Zukunft und Sie sprechen von einer fortschreitenden Entkirchlichung. Was genau meinen Sie damit?
Ja, man kann ja keinen Zweifel daran haben, dass die Stabilität kirchlicher Verhaltensweisen, die es in früheren Generationen gab, dass es diese Stabilität nicht mehr gibt. Und wenn man heute das Verhältnis von Menschen zum christlichen Glauben nur daran misst, wie oft sie in die Kirche gehen und dabei Kirchgang nur mit dem Sonntagsgottesdienst gleichsetzt, kommt man natürlich zu ganz anderen Bildern, als es in früheren Zeiten war, obwohl es schon früher in dieser Frage einen deutlichen Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten gab. Das hat sich zwischen katholischer und evangelischer Kirche etwas angenähert. Leider keineswegs in dem Sinn, dass die evangelischen Verhaltensweisen in dieser Hinsicht etwas katholischer geworden wären, sondern eher in der umgekehrten Richtung.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, die Erklärung heißt, dass die Individualisierung der Lebensformen dazu führt, dass solche vorgegebenen Strukturen längst nicht mehr dieselbe prägende Bedeutung haben. Eine andere Erklärung heißt, dass die Menschen ihre Lebensinteressen mit unterschiedlichen Orten verbinden und keineswegs so stark mit dem Wohnort, wie das in früherer Zeit der Fall war. Mhm. Und die Kirchen halten nach wie vor eine Struktur aufrecht, bei der sie sich vorstellen, jeder verwirklicht seine religiösen und spirituellen Interessen am Wohnort, in dem er in höchstens 10 Minuten fußläufiger Entfernung seine Kirche erreicht und dort am Sonntag um 10 Uhr erscheint. Das ist nicht der Fall. Es gibt Menschen, die konzentrieren ihre Spiritualität auf einen Besuch in einer geistlichen Kommunität im Jahr oder sie gehen intensiv in ihrem Urlaub in den Gottesdienst oder sie kommunizieren mit anderen im Internet oder lauter solche Sachen. Also eine Diversifizierung, zu der natürlich auch gehört, dass Menschen den Kontakt zum christlichen Glauben ganz verlieren, dann unter Umständen fordern, christliche Werte müssten in der Gesellschaft garantiert werden. Das soll heute der Staat machen.
Sie schreiben auch über diese diffusen christlichen Werte, die immer wieder angebracht werden, beklagen aber, dass auf der anderen Seite die christlichen Feiertage eigentlich von den wenigsten noch mit Sinn gefüllt werden, beziehungsweise ganz viele Menschen gar nicht wissen, was da gefeiert wird.
Ja, also es hat ja keinen Sinn, diese Individualisierung zu leugnen. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, dass auch sein eigenes Leben von solchen Individualisierungen geprägt ist und dass wir alles auch gut finden, dass die selbstbestimmte Gestaltung unseres Lebens heute eine größere Rolle spielt, als das in früheren Zeiten möglich war. Bloß muss jeder, der selbstkritisch ist, sich fragen, was trage ich eigentlich mit dieser Lebensform zum gemeinsamen Leben bei? Was trage ich dazu bei, dass bestimmte Grundhaltungen auch in der nächsten Generation eine Chance haben? Wie verbürge ich mich dafür, dass das, was mir wichtig ist, Zusammenhalt der Gesellschaft, Bereitschaft für andere einzustehen, Sensibilität für Menschen, die verletzlich sind und leiden, kurzum Gottvertrauen und praktizierte Nächstenliebe, dass das auch weiterhin wichtig bleibt und dazu gehört, dass man die Lebensformen weitergibt in die nächste Generation, die dazu eine Hilfe sind und dass man auch die Institutionen stützt, deren Aufgabe die Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation ist.
Also bis auf das Gottvertrauen könnte man doch sagen, dass das alles Werte sind, die ein soziales Zusammenleben bestimmen, die eigentlich gar nicht von einem Glauben geprägt sein müssen.
Ganz andere Meinung habe ich zu dieser Frage, dass wir die gleiche Würde jedes Menschen achten und dass wir in jedem Menschen mehr sehen, als er selbst aus sich macht, ist doch nicht etwas, was einfach sozial gegeben ist, sondern es hängt unlöslich damit zusammen, dass wir in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes sehen und nicht einfach diese individuelle Figur die wir ja sonst nur so ansehen könnten, dass wir fragen jetzt, hey, zeig mal her, was du aus dir selber gemacht hast, denn das ist das Einzige, was zählt. Und wenn dir das misslungen ist, dann bist du eben ein misslungener Mensch. Nein, das sagen wir nicht. Es gibt keine misslungenen Menschen. Und das ist eine Haltung, die über die Empirie weit hinausweist. Das erklärt sich konsequent nur daraus, dass wir diesen Menschen in Beziehung zu Gott sehen und nicht nur in Beziehung zu der sozialen Wirklichkeit, in der er lebt.
Aber könnte man Gott nicht weglassen, einfach sagen, es ist ein Mensch, wir sind alle Menschen?
Ja, das sagt überhaupt nichts. Wir sind alle Menschen, sagt nur...
Das heißt, wir sind alle fehlbar, wir haben alle unsere positiven und negativen Seiten. Man sieht einen Menschen doch anders, wenn man das annimmt.
Ja, aber wenn man sagt, wir haben alle positive und negative Eigenschaften, dann sage ich aber zu einem bestimmten, bei dir überwiegen die negativen Eigenschaften so eindeutig, dass ich mit dir nichts zu tun haben will.
Aber das kann man doch auch tun, wenn man Gottes Ebenbild in den Menschen sieht, oder? Das passiert einem ja dennoch.
Wenn es einem dennoch passiert, dann weiß man, das liegt nicht einfach an dem, sondern es liegt an mir, an meiner Kaltherzigkeit. Und dann kommen wir genau an den Punkt, dass der Glaube uns dabei hilft, mit dieser eigenen Kaltherzigkeit selbstkritisch umzugehen, weil wir auch im Blick auf uns selber, Gott sei Dank, wissen, dass wir nicht festgelegt sind auf die Fehler, die wir selber machen. Das nennt man Vergebung, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Leben gelingen soll, ohne dass die Kraft der Vergebung dieses Leben immer wieder in Gang bringt und uns immer wieder aufrichtet.
Ich möchte gleich da noch weitersprechen mit Ihnen. Wir hören eine nächste Wunschmusik, Wolfgang Huber, und zwar von Josef Haydn. Warum hören Sie gerne Haydn?
Ich höre Haydn insgesamt gern, aber eine neue Entdeckung der letzten Jahre waren die Klaviertrios. Und deswegen gehört dieses Klaviertrio zu meinen Lieblingsstücken. Und darum habe ich es vorgeschlagen.
Das war der dritte Satz aus Josef Haydns Klaviertrio in G-Dur, dem Trio All'Ungarese. Und es spielte das Trio Fontenay, gewünscht von Wolfgang Huber, der in dieser Stunde zu Gast ist in unserer Sendung Klassik à la carte. Sie haben in diesem Jahr Ihren 75. Geburtstag gefeiert. Alles Gute dazu nochmal nachträglich, ist noch nicht so lange her. Und Sie haben eben sehr glühend über den Glauben gesprochen. Würden Sie sagen, Ihr Verhältnis zu Gott oder Ihr Verhältnis zum evangelischen Glauben hat sich in den letzten 50 Jahren, also seitdem Sie quasi theologisch damit arbeiten und nicht nur als gläubiger Christ, sehr verändert? Und wenn ja, in welcher Form?
Ja, es hat sich verändert. Das merkt man gar nicht so deutlich im Vollzug des Lebens. Es gibt diesen Satz von Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn Sie mir die Frage so stellen, dann gibt es bestimmt einige Veränderungen, von denen ich ja vielleicht zwei nennen will. Die eine ist, ich habe eine lange Phase gehabt, in der mir sozusagen die Außenseite des Glaubens besonders wichtig war, in der ich die ethische Umsetzung des Glaubens als entscheidendes Thema hatte, in der ich mich mit der Frage der Verantwortung für den Frieden und für Menschenrechte beschäftigt habe. Und das bleiben für mich große und wichtige Themen. Aber dann habe ich das große Glück und die große biografische Überraschung gehabt, dass ich vom Professor für systematische Theologie und Ethik zum Bischof wurde und von einem Tag auf den anderen eine vergleichbare Verantwortung für die Innenseite des Glaubens bekam. Plötzlich habe ich Sonntag für Sonntag gepredigt, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und plötzlich habe ich gemerkt, ohne diese neue Beschäftigung mit grundlegenden Texten des Glaubens, ohne die Aufgabe, sie mir zunächst einmal selber so anzueignen, damit sie für meinen eigenen Glauben wichtig werden, weil ich ja nur dann sie den Menschen im Gottesdienst so auslegen kann, dass sie hoffentlich auch für deren Glauben wichtig werden. Das hat mir eine ganz neue Seite erschlossen und meinen Glauben, wie ich es jetzt im Rückblick empfinde, ganzheitlicher gemacht. Und das habe ich vorhin zum Ausdruck gebracht, indem ich gesagt habe, Glauben und Verstehen und Glauben und Handeln sind für mich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es gab Phasen, in denen ich das vielleicht nicht so gesagt hätte. Und das andere, ich bin natürlich konsequenter darin geworden, die Bilder für den Glauben wirklich nur als Bilder zu nehmen. Also unter dem Gesichtspunkt ist in dem Buch Glaubensfragen eines der für mich selber wichtigsten Kapitel, das Kapitel über radikale Hoffnung. Dabei hat mir dann auch haben mir Gespräche und Begegnungen mit einem Soziologen sehr geholfen. Hans Joas ist derjenige, von dem diese Formel von der radikalen Hoffnung ursprünglich stammt. Und sie führt zu der Aussage, dass jetzt nicht die einzelnen Bilder Reich Gottes und jüngstes Gericht, Auferstehung und ewiges Leben an der christlichen Hoffnung das Entscheidende sind, sondern das Entscheidende ist, dass über den Tod und über die Endlichkeit hinaus, übrigens nicht nur die Endlichkeit des individuellen Lebens, sondern auch die Endlichkeit des Kosmos hinaus, Gott an der Beziehung zu seinen Lebewesen und zu seiner Schöpfung festhält. Radikale Hoffnung heißt, dieses Festhalten Gottes als das Entscheidende der Hoffnung anzusehen und die Bilder, die uns vertraut sind, als Bilder für diese radikale Hoffnung anzusehen und nicht zu sagen, jetzt musst du dich aber konzeptionell entscheiden, ob du eigentlich auf das Reich Gottes hoffst oder das jüngste Gericht als die Vision des Endes hast. Wie diese beiden Bilder sich zueinander verhalten, das erschließt sich dann, wenn du die Hoffnung radikal verstehst, nämlich das Festhalten Gottes an seinen Geschöpfen.
An was glauben Sie?
Also ich glaube daran, dass Gott mich nicht fallen lässt, wenn es mit meinem Leben zu Ende geht. Ich bin nicht einer, der den Tod mit seinen Schrecken verharmlost, der das Leiden von Menschen, die einen anderen Menschen in einer vollkommen unverständlichen und unfassbaren Weise ganz plötzlich oder durch eine schreckliche Krankheit verlieren, dass das verharmlost werden könnte. Aber ich glaube daran, dass Gott gerade auf der Seite dieser Menschen steht. Und daran glaube ich deswegen, weil Gott nicht eine abstrakte Größe ist, sondern für uns ein menschliches Gesicht annimmt in Jesus Christus, in dem Leidenden, der auf diese Weise auch auf der Seite derer steht, die heute leiden. Das ist ein Kern meines Glaubens. Und auf diesen Kern ist auch die Hoffnung für die Zukunft verbunden. Und deswegen glaube ich nicht an ein jüngstes Gericht, das die Böcke von den Schafen trennt, sondern ich glaube daran, dass am Ende Gott alles in allem sein wird.
Steht Gott in diesem Fall nach Ihrem Verständnis denen zur Seite, die an ihn glauben, oder allen?
Wenn die Bibel auf der ersten Seite damit anfängt, dass der Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist, steht da nicht, dass der Glaubende zum Bild Gottes geschaffen ist. Deswegen habe ich als ein glaubender Mensch kein Recht dazu, Gott nur für die Glaubenden zu reklamieren. Ich kann und will nicht andere Menschen zum Glauben an diesen Gott zwingen, aber ich will darauf vertrauen, dass Gott seine Hand auch über Menschen hält, die nicht an ihn glauben.
Aus Felix Mendelssohn Bartholdys Elias-Oratorium hörten wir »Denn er hat seinen Engeln befohlen« mit der Sopranistin Marlies Petersen, der Altistin Lioba Braun, dem Tenor Maximilian Schmidt und dem Bariton Thomas Uhlimanns. Außerdem sang der Rias Kammerchor und allesamt wurden instrumental begleitet von der Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Und das war der letzte Musikwunsch in dieser Stunde von Wolfgang Huber. Es ist ein wunderschönes Stück, aber das wird nicht der alleinige Beweggrund für diesen Wunsch gewesen sein, oder doch?
Nein, es hatte zwei Beweggründe. Ich habe erlebt, dass noch in meiner Jugend nach 1945 Mendelssohn im Bildungskanon von Schule und Familie überhaupt nicht vorkam. So lange hat der Antisemitismus nachgewirkt, dass diese wunderbare Musik verpönt war, die er komponiert hat, wirklich einer der größten Komponisten des ganzen 19. Jahrhunderts. Und diese Musik ist für mich eine der tröstlichsten Musiken überhaupt. Wenn ich traurig bin, dann denke ich an diese Musik. Und wenn eines Tages andere über mich traurig sein möchten, dann sollen sie diese Musik hören dürfen.
Schauen wir erstmal auf den morgigen Tag, Bischof Huber. Da wird 500 Jahre Reformation begangen, beziehungsweise der Abschluss des Reformationsjahrs. Wie werden Sie den Tag verbringen?
Ich freue mich darauf, in dem zentralen Gottesdienst zum Reformationstag in Potsdam predigen zu dürfen. Das ist für mich eine wichtige Stadt, unter anderem deswegen, weil ich mich daran beteilige, den Turm der Garnisonkirche in Potsdam als einen Ort für Frieden und Versöhnung wieder aufzubauen. Und in Sichtweite von dieser Kirche wird in der Nikolaikirche der Gottesdienst sein, in dem ich zu predigen hoffe. Und dann geht es ab nach Wittenberg zum Festgottesdienst in der Schlosskirche und zum Festakt, mit dem das Reformationsjubiläum seinen Abschluss findet.
Gibt es einen Satz oder eine Formulierung Martin Luthers, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder die Sie lange schon begleitet?
Ja, das ist nicht originell, aber ich bin auch froh, wenn diesen bekannten Satz viele am Reformationsjubiläum noch einmal in Erinnerung haben. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese Verbindung von Freiheit und Nächstenliebe, Freiheit aus Glauben in der Zuwendung zum Mitmenschen, also Gottvertrauen und Liebe zum Nächsten, das ist für mich das, was Luther in einer großartigen Weise nicht nur zur Sprache gebracht hat, sondern in aller Widerborstigkeit, zu der er auch fähig war, gelebt hat.
Und die ist auch wichtig manchmal.
Das ist, glaube ich, auch heute wichtig, wenn wir die ganze Zeit darüber geredet haben, ob der christliche Glaube noch Aktualität hat, dann in diesem Verständnis von Freiheit. Und das wird ein großes Thema dieses Jahrhunderts sein.
Wolfgang Huber, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Frau Kutte, ich bedanke mich meinerseits sehr herzlich. Und morgen einen guten Reformationstag.
Und das war Klassik à la carte heute mit dem Bischof und ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Huber. Sein Buch Glaubensfragen, über das wir gesprochen haben, Untertitel Eine evangelische Orientierung, ist im CH Beck Verlag erschienen. Und morgen endet also das Reformationsjahr. Die Feierlichkeiten zu 500 Jahren Reformation erhalten einen würdigen Abschluss, auch hier bei uns im Programm. Unter anderem wird in den Glaubenssachen ab 9 Uhr eine Bilanz des Reformationsjubiläums gezogen. Außerdem gibt es ein Journal extra ab 19 Uhr mit Auszügen des morgigen Festgottesdienstes und des Festaktes in Wittenberg. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Martina Kothe.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.